Filmwiss Podcast.
Waterfolo Expert Talk. Get the insights.
Herzlich willkommen aus Hannover zur mittlerweile schon 13. Episode des Waterpolo Expert Talk Podcastes. Ja, vor einigen Tagen habe ich es ja schon über Instagram angekündigt. Heute bei mir zu Gast im Gespräch Dirk Klingenberg. Mit Dirk habe ich mich über seine Vergangenheit als aktiver und erfolgreicher Wasserballer unterhalten, aber natürlich auch über den Job im Kompetenzteam beim DSV und was Vereine im Social Media oder im Web machen können, um ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, wir brauchen ein paar Querdenker, war so da der grundlegende Impuls von Dirk. Und ein wichtiger Aspekt kam auch noch heraus, warum das Netzwerken während der Wasserballkarriere denn auch für die Zeit nach der Wasserballkarriere so wichtig ist. Also, seid gespannt auf Dirks Ausführungen. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß bei diesem Gespräch und ich hoffe, ihr habt jetzt auch Spaß beim Zuhören. Und wie gewohnt hören wir uns am Ende der Episode dann nochmal wieder. Ja, Dirk, dann herzlich willkommen. Nächster Podcast, nächster Gesprächsteilnehmer. Freue mich total, dass es heute klappt. Vielen Dank schon mal, wie gesagt, für die Zeit. Wieder ein bekannter Name des deutschen Wasserballs. Vielleicht von deiner Seite am Anfang einfach mal eine kurze Vorstellung, wie auch bei den anderen Gesprächsteilnehmern. Wer bist du, wo kommst du her? Und ja, ich freue mich auf das Gespräch, deine Vorstellung.
Ja, erstmal vielen Dank auch für die Einladung. Freue mich auch sehr auf die nächsten Minuten, die wir ein bisschen in Deep Talking gehen, was das Thema Wasserball angeht und vielleicht auch eine gewisse Zeitreise. Zu mir, ich bin 51 Jahre, mein Spitzname Klinge, ich glaube, der ist in der Wasserballszene halt bekannt. Hab zwei wunderschöne Töchter, die sind mittlerweile 23 und 19 Jahre alt. Bin seit 6 Jahren glücklich geschieden und lebe jetzt auch wieder seit 2014 in Berlin.
Genau, Berlin ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Wenn man sich jetzt mal so die, ja, deine Historie anschaut, ne, ist ja auch Berlin, denke ich mal, also nach so Vereinen wie ASCD, Duisburg 98 natürlich so ein bisschen wie der Heimatverein geworden, ne? Nehme ich jetzt mal richtig an, denke ich mal. Also so aus der Vergangenheit heraus betrachtet oder aus deinem Werdegang, vielleicht, dass wir den noch mal so kurz durchgehen bis zu Berlin. Zum Schluss war es ja, glaube ich, noch mal kurzzeitig Düsseldorf, ne? Kam halt dann auch noch in die Liste. Das ist ja, sage ich mal, ein überschaubarer Kreis oder eine überschaubare Anzahl an Vereinen, die man eigentlich hat. Andere haben da ja wesentlich mehr, aber natürlich einen großen Zeitraum und einen großen Teil natürlich auch mit Spandau, ne?
Das ist richtig. Ich bin geboren ja in Duisburg. Dementsprechend in den 80er Jahren habe ich nicht zum Sport gekommen durch den Schulsport, mit dem Schwimmsport und wir haben halt Glück gehabt, in Duisburg da zwei wunderbare Vereine gegenüber zu haben, den ASC Duisburg und den DSV 98. Und das war für meine Eltern einfach ideal, dass der Junge ausgelastet war, dort mit dem Fahrrad hinfahren konnte, in dem Falle auch ein bisschen beschützt war. Man geht ja beide Elternteile auch arbeiten und dementsprechend, wenn so ein Jugendlicher unterwegs ist, ist man ja auch Eltern ja auch froh zu wissen, der ist gut aufgehoben. Und wenn er sich dann noch Sport macht und abends sauber nach Hause kommt, war für die Mutter immer sehr gut. Ich habe da sehr viel Freude dran bekommen, aber irgendwo war natürlich dann der Move zum mit dem Ball natürlich irgendwie viel interessanter. Habe parallel auch viele Sportarten ausprobiert, ob über Fußball, Basketball, Leichtathletik, alles Mögliche und bin dann aber irgendwie beim Wasserball hängen geblieben, weil ich da irgendwo die Leidenschaft entwickelt habe und auch so eng zu den großen Idolen, die ich damals hatte. Ich weiß, meine ersten Ballkontakte, Pässe waren 1980 mit Rainer Osselmann und Bernd Weyer. Das werde ich nie vergessen, da war ich irgendwie 19 Jahre alt und durfte dann schon mit den Jungs, die waren eigentlich auf der Kippe oder nicht auf der Kippe, die waren qualifiziert, dass die Olympia 1980 spielen sollten und dann kam leider der Boykott. Aber für mich war das halt so ein Idol damals, Rainer Osselmann. Und bin, wie gesagt, meine ersten 2 Jahre bei Amateur Duisburg groß geworden. Dann hatten wir einen Shift mit dem Trainer, Probleme, Schwimmabteilung und sind dann zu DSV 98 gegangen, wo ich praktisch meine ganze andere Jugend gespielt habe und meine ersten Erfahrungen, ich glaube mit 16 habe ich mein erstes Bundesligaspiel gehabt, mit DSV 98 und auch sehr, sehr viele gute Freunde, für mich auch Weggefährten, Idole und Vorbilder gefunden habe. Und der Sport hat mir da immer schon sehr, sehr viel gegeben. Für mich war da immer meine Leidenschaft im Vordergrund und natürlich die Disziplin, die ich da entwickelt habe. Ich hatte auch Glück, dass ich immer Trainer gefunden habe, die an mich geglaubt haben, die uns auch geprägt haben und auch nach dem Training über den Tellerrand hinaus auch erklärt haben, wofür der Sport eigentlich steht und dass es noch viel mehr ist, als einfach immer nur Erfolge zu haben. Bin auch froh, dass ich da in den Teamsport reingekommen bin und nicht eventuell Einzelsportart ausgeübt habe und habe da einfach sehr viel rausnehmen können. Es wird einem vielleicht viel bewusster in den späteren Jahren, wenn man irgendwann dann auch in die berufliche Karriere übergeht, was man eigentlich alles aus dem Sport ziehen kann. Das habe ich halt irgendwie aber auch schon relativ schnell in den 90er Jahren auch schon erkannt. Und bin dann 1991 kam das Angebot halt von Spandau 04. Ich hatte die Alternative, mir entweder ein Vollstipendium USA oder nach Berlin zu gehen. Und irgendwie war ich damals nicht so richtig reif für den Sprung über den Teich. Mein Vater ist recht früh gestorben, da war ich 15, 16. Und mir hatte halt da auch so der Wasserball und auch die Mannschaft damals, die erste Mannschaft, besonders so auch so Rainer Hoppe, so eine Alternative auch gegeben. Ich will nicht sagen Vaterersatz, aber es war eine Familie für mich. Mit einem Trainer und Werner Obschernikart, die Leute kennen, die den Podcast hören bestimmt, diese Leute haben mich da super aufgenommen und das war für mich wichtig. Und es war deswegen auch so ein Sprung, der mir nicht leicht gefallen ist nach Berlin. Auf der einen Seite Duisburg das Kapitel abzuschließen und den nächsten Sprung zu machen. Aber für mich war halt auch der sportliche Erfolg, stand da oben und wir hatten jahrelang versucht, an Spandau ranzukommen, haben da immer mal dran gekratzt, aber am Ende hatte Spandau in den 80ern und 90er Jahren die besten Bedingungen geschaffen, einfach langfristig dort den Sport auszuüben. Mhm. Ja, und dem bin ich halt gefolgt, war dann auch in Spandau war ein Umbruch, was man ja immer dann so hinter den Kulissen nicht so immer richtig erkennt. Von draußen her, einem anderen Verein ist, dann denkt man immer, alles wäre da perfekt. Aber die hatten durch den Tod ja von Uwe Gassmann auch einen Trainerwechsel mit Peter Bougeron, der damals der Trainer auch von Tamás Faragó war früher und den hatten sie gewonnen, dass der nach Spandau kommt. Für mich auch ein Glücksgriff, aber auch dort musste er erstmal, sowohl genauso wie ich mit 21 Jahren, mich erstmal der großen Stadt Berlin stellen. Da gibt es so ein paar Parallelen, wie ich jetzt auch so der Ben Reibel, der jetzt wieder zurück nach Duisburg oder nach Uerdingen gegangen ist. Ich bin damals mit dem Vater, mit dem Guido Reibel zusammen nach Berlin gekommen. Wir haben in Berlin damals auch eine neue Mannschaft aufgebaut, weil so Spieler wie René Reimann oder Peter Bukowski, Andreas Erl, Armando Fernandes weggegangen sind. Die sind damals in Richtung Wuppertal gewechselt und dementsprechend war auch bei Spandau ein Umbruch. Der Lasse Nürnberg kam neu dazu. Und wir hatten halt auch ein komplett neues Team und konnten da was Neues formen, was auf der einen Seite sehr schön war, dass wir dort wirklich so einen neuen Spirit geschaffen haben und eine neue Ära bei Spandau angefangen haben, habe dort dann auch meine sportlichen Erfolge erzielen können und bin dann, so wie man das ja auch in der Realität weiß, dass im Wasserball das nicht immer alles ist und irgendwann ist der Zeitpunkt da, wo der Körper und auch die mentale Schwäche kommt und man muss dann irgendwo anders den Fokus drauf setzen und besonders halt die berufliche Laufbahn parallel aufbauen. Und bei mir gab es halt die Gelegenheit, 1999 eine Stelle bei der Deutschen Telekom anzunehmen und die hätte ich so nicht bekommen. Und das war für mich dann irgendwie klar, dass ab dem Tag leider auch die Nationalmannschaft und Spandau ich AD sagen musste und meine sportliche Karriere auf dem höchsten Niveau, wie wir die halt spielen können, damit auch beendet ist. Aber ich war für mich halt wichtig, dem Sport treu zu bleiben und bin dann 1999 dann nach Düsseldorf gewechselt. damals auch, weil ich immer sehr eng auch mit der Familie Lindner verbunden bin und immer sehr fair mit denen umgegangen bin, ich da einen sehr, sehr hohen Respekt habe vor dem, was sie dort aufgebaut haben und geschaffen haben und immer noch so down to earth geblieben sind, auch heute noch. Und habe ich mir das halt angehört, was die vorhaben in der zweiten Liga und ein bisschen nach aufzusteigen, auch eventuell die Möglichkeit wieder zu haben, in die erste Bundesliga einzukommen und für mich so ein bisschen meine sportliche Karriere auszuklingen, ein bisschen abzutrainieren, passte das einfach ideal und habe da auch drei wunderschöne Jahre gehabt in Düsseldorf und habe dann 2002, glaube ich, meine Karriere komplett beendet. Und dann auch erstmal 10 Jahre gar nichts gemacht, was den Wasserball angeht.
Also nach dem eben schon erwähnten Abtrainieren dann wirklich auch das wirklich abtrainiert und erstmal gar nichts gemacht eine ganze Zeit lang.
Ja. Zumindest Wasserball. Meine Töchter, wie gesagt, die erste Tochter ist 1997 geboren, noch in Berlin. Und die zweite 2001. Ich weiß auch heute noch von der Mira, ist die ältere Tochter. Und die ersten drei Wörter waren Mama, Papa, Wasserball. Und
Das hat schon was, ja.
Das hat sich auch gebracht, dass der immer, wenn er nach Hause kam, irgendwie mit Wasserball hatte. Aber meine jüngste Tochter, die Zoe, hat mich nie aktiv richtig spielen sehen.
Hat sowas verpasst wahrscheinlich unter Umständen.
Ja, die ist aber jetzt heutzutage zum Beispiel auch im Leistungssport. Sie macht Cheerleading recht erfolgreich. Hat sie so ein paar Gene und Attribute von mir mitbekommen. Werte, die wir ihr übermittelt haben. Und das ist halt sehr schön. Und auch meine größere Tochter ist da sportlich sehr ehrgeizig und diszipliniert, aber nicht auf dem Leistungsniveau.
Aber bei Werten, das möchte ich gerade nochmal aufgreifen, was du vorhin auch gesagt hast, dass es halt nicht nur das reine Sportliche sozusagen auch größtenteils im Vordergrund steht, sondern halt auch die Vermittlung von anderen, ich sag mal, Soft Skills nennt man es ja heutzutage oder irgendwelche sozialen Werte und soziale Kompetenzen. Das ist ja was da auch wieder rauskommt. Ne? Ich meine, du warst ja auch aktiven Sprecher und auch bei Olympia. Das ist ja auch was prägt. Ne? Also dieses ganze Verantwortung übernehmen. Ich denke mal, da bist du ja keiner, der jetzt irgendwie sagt, nee, bitte keine Verantwortung zu mir. Ne?
Nein, man hat im Team ja immer Leute. Und das ist ja auch wichtig immer und eine Aufgabe, egal ob in der Jugendbereich, im Amateursport oder im Profisport oder wenn man Erfolg haben muss und man spielt im Team, muss man als Trainer und als Team erkennen, dass das Team irgendwie zusammenpasst. Und es sind nicht immer alles die gleichen Menschen. Genau das ergibt aber auch ein Team, dass man sich da respektiert. Und auch ein Trainer, der das halt formen kann, wenn man den bekommt und das erkennt und eigentlich auch weiß, worauf es ja im Sport ankommt, auch über den Tellerrand hinaus zu denken, um dann am Ende ja auch jedem eigentlich was auf dem Weg mitzugeben. Und das war für mich immer wichtig. Ich habe das als Spieler auch früh erkannt, dass ich natürlich irgendwo oft auch mit dem Kopf durch die Wand gegangen bin und viele Funktionäre nicht in ihrer Entscheidung bestätigen konnte und gesagt, dann musst du irgendwie einen eigenen Weg finden, um zu gucken, wie kriegen wir das eventuell hin, um so ein bisschen meine Balance zu finden.
Und jetzt hatten wir ja vorhin auch schon die Aufgabe des Teams und es ist halt immer wichtig, halt auch innerhalb eines Teams gewisse Verantwortung zu haben und auch unterschiedliche Aspekte damit zu berücksichtigen. Jetzt gab es ja, wo wir gerade beim Thema Team sind, auch mit dem Rainer Hoppe zusammen dieses Thema Kompetenzteam beim DSV, was ihr immer angehen wolltet oder auch angegangen seid. Vielleicht, um darauf nochmal so ein bisschen einzugehen, wie ist es denn genau zu diesem Kompetenzteam gekommen? Was war so der Scope dieser Aufgabe damals beim DSV, als wahrscheinlich irgendwer auf dich zukam und sagte, hier hast du da irgendwie Lust drauf, hast du Bock drauf, deine Skills da irgendwie mit einzubringen? Also was war da so ein bisschen die Zielrichtung für dieses Kompetenzteam? Da sollte ja wahrscheinlich auch ein bisschen grundlegend was Neues mal etabliert werden und aufgebaut werden.
Das ist richtig, es war ein Aufbruch. Die Idee war das. Die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich sehr kommunikativ bin und auch mein Netzwerk mir wichtig ist, dass ich das weiter aufbaue. Dementsprechend ist auch nie der Kontakt zum Wasserball oder auch zu den Verantwortlichen komplett abgebrochen. Ich habe mich ein paar Jahre rausgehalten, so in den komplett genauen Informationen, wer da jetzt genau spielt, was die Bundesliga anhält, um da einfach für mich selber den Blick ein bisschen von weiter zu bekommen. Aber mit den Verantwortlichen, auch in der Nationalmannschaft, stand ich immer im Austausch und habe das natürlich verfolgt, genauso auch wie die internationalen Ligen. Und ich bin ja auch schon zu Zeiten von Mietze, wo der Olympia-Qualifikation London nicht geschafft haben, mit dem Michael Zellmer auch zusammen und versucht haben, den Wasserball mit dem Sponsor Nord Stream auf eine gewisse Ebene zu hieven und andere Wege, neue Strukturen zu schaffen. Da haben wir erste Versuche geschaffen und leider hat es dann nicht geklappt bei dem einen oder anderen Punkt. Auch natürlich, weil der sportliche Erfolg ausblieb mit der Olympia-Qualifikation. Wenn wir das geschafft hätten oder die Jungs das geschafft hätten damals, hatte Hagen uns das Go gegeben. Meine Idee war mit zusammen Heiner Kamps von Nordsee damals, dass die Wasserballer von Deutschland die einzigen sind, die nach London schwimmen. Wir hatten damals die Aktion geplant, die war fix und fertig, über einen Ärmelkanal zu schwimmen in Form einer Staffel. Da sind immer zwei Leute schwimmen, mit dem Ball dribbeln und dann kommen die nächsten zwei nach einer Stunde rein. Und dass die Mannschaft so praktisch nach London kommt, symbolisch. Und das war eigentlich alles vorbereitet, um dadurch ein bisschen wieder auch Awareness zu bekommen und den Sport ein bisschen auch in Fokus mal von Leuten zu schaffen, die nicht so stark in unserer Wasserball-Community jeden Tag zu Hause sind und sich die gerne jede Information irgendwo auf fünf verschiedenen Kanälen suchen, wann das Spiel nun endlich anfängt oder auf welchem Stream das gestreamt wird. Das war so mein Ziel. Ja. Aber zu der Frage, wie wir zu Rainer Hoppe kam dann irgendwann nach die Diskussion wieder, wir müssen was Neues machen. Und der Rainer war ja auch einer, der stark immer auch kritisiert hat, aber auch versucht hat, das transparent zu machen und sachlich, und hat irgendwann gesagt, komm, er nimmt, kann nicht nur immer kritisieren, er nimmt das jetzt, das Zepter in die Hand, ist bereit, den Wasserballbad zu machen, und er braucht aber natürlich ein Team dahinter. Es ist natürlich alles im Ehrenamt, und ich habe ihm gesagt, damals du mit dir und mit meiner Vision, und wenn das alles matcht und wir kriegen das irgendwie hin, bin ich gerne dabei, meinen Beitrag zu leisten. Genauso wie ein Frank Otto und genauso wie ein Uwe Brinkmann damals. Und auch selbst auch noch Jürgen Blahn kam dazu und noch zwei, drei weitere Leute, die da einfach im engeren Kreis waren. Hatten wir eigentlich vor, ein paar Strukturen neu zu schaffen, was auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ich glaube, wir haben doch am Anfang, waren wir auf einem guten Weg. An einigen Punkten, ich sag mal, Gründen für mich, Säulen eigentlich, Fundamente, ist es dann einfach gescheitert. Meine Aufgabe war dann mehr das Thema Vermarktung der Sportart und einen gewissen Grad Kommunikation. Jetzt bin ich kein Pressesprecher und ich bin kein Journalist. Das können andere viel besser. Ich glaube aber zu erkennen, dass welche Art von Story interessant ist für die Leute, die man eventuell erreichen muss und wie man eventuell eine gewisse Struktur erstmal aufbaut, wenn man das Thema Marketing angeht. Und das hatte ich vorgestellt, was auch auf Zustimmung getroffen hat, aber am Ende ist es daran gescheitert, dass die Strukturen auch im DSV einfach nicht gegeben sind und uns keiner richtig Auskunft erteilen konnte und ich da mich so ein bisschen gefühlt hat wie Don Quixote, der immer gegen Windmühlen anläuft, und ich dann irgendwo auch selber gesagt habe, Leute, ich mache das gerne hier aus Leidenschaft, weil ich daran glaube und auch für die Jungs, die dahinter stehen und, weiß ich nicht, 10-mal, 12-mal die Woche da trainieren und irgendwo auch dann ihren Respekt auch zurückkommen bekommen möchten von den Leuten, die ein bisschen die Struktur in der Hand haben. Aber wenn ihr das nicht wollt, und es waren so einfache Sachen, wie heutzutage nur gesagt haben, ihr braucht doch eine Kommunikationsplattform, erstmal eine ganz simple Webseite, wo ich alle Informationen finde und worüber kommuniziert werden kann. Und auch, dass die sozialen Medien heutzutage, kann sich ja jeder selber fragen, ich lege dort eine Zeitung dir vor oder ich lege dir ein Handy und dann frage ich dich, wo holst du dir deine Nachrichten her heutzutage? Und das Gleiche habe ich den Leuten versucht greifbar zu machen, zu sagen, Leute, wir müssen mehr in die digitale Welt das Thema umschiften. Und da ist der DSV leider zu starr noch, viel zu konservativ. Viele Leute vielleicht verstehen auch nicht das Thema richtig und waren auch nicht bereit, dafür Geld zu investieren in das Thema Hosting, dass man einen vernünftigen Server hat, dass man auch Leute anschafft, um überhaupt erstmal den ganzen Content, die ganzen Stories auch zu schaffen, um zu wissen, welche Story will ich wie kommunizieren. Und bin ich dann leider in dem Bereich gescheitert. Und dann habe ich dem Uwe und dem Rainer auch nur gesagt, seid mir nicht böse, wenn ihr mir nicht konkret sagen könnt, dass wir hier die Rechte nicht haben oder auch nicht bereit seid, weil wir das Geld nicht haben, lieber in eine Maßnahme stecken, ist das, verstehe ich das, ist eure Entscheidung. Dann bin ich aber der falsche Mann. das brauche ich nicht. Wenn irgendwie Not am Mann ist, wenn was ist, könntest du mich jederzeit anrufen, Rainer, das weißt du, aber meine Arbeit blockt hier. Dann können wir das Haus nicht bauen. Dann ist das Grundstück zwar da, aber wenn wir nicht bereit sind, das Fundament auszuheben und mal den Estrich zu gießen, macht das keinen Sinn.
Ja, also das war ja auch schon so ein bisschen, wenn du sagst, gerade mit dem Rainer, auch in seinem, also in der Episode, wo ich mit ihm gesprochen habe, auch ein großer Punkt, dass man im Grunde genommen ja ein Kompetenzteam versucht zu installieren, die Leute an Bord zu holen, damit gewissen Aufgaben zu versehen, aber die gar nicht dazu befähigt oder bemächtigt, diese Dinge dann auch umzusetzen. Ja, also wenn du sagst, ein Hosting zu suchen für eine Website ist heutzutage ja auch kein Hexenwerk mehr, aber alleine denjenigen dann auch die Entscheidungsvollmacht zu geben, du bist dafür verantwortlich, dann suchst du jetzt bitte auch einen Hoster aus. Also
erstens das und zweitens, er muss ja dann auch gefüllt werden. Jetzt zum Glück haben sie jemanden auch gefunden mit dem Raik Hannemann, ein früherer Journalist, auch ein früherer Leistungsschwimmer von der DDR, der auch in dem Thema ist, der uns früher in den 90er Jahren auch als Journalist von der Bild-Zeitung oder der BZ begleitet hat. Also auch die Thematik sowohl im Turmspringen, Schwimmen, im Synchronschwimmen und im Wasserball kennt und einstufen kann. Zum Glück jetzt jemanden gefunden, der vernünftig die auch Berichte mal liefern kann. Und auch versteht, wie man eventuell in Kurzform Berichte schreibt, was für mich halt so ein bisschen wichtig war, dass man ja die Relevanz des Wasserballs einfach mal hinterfragt. Was ist das denn und wo stehen wir überhaupt? Also ich habe Konzepte geschrieben, Analysen erstellt, den Leuten versucht zu erklären, dass die Leute einfach mal das Licht anmachen müssen und verstehen, dass wir überhaupt nicht mehr auf dem Radar sind bei Menschen. Wenn man den Begriff Wasserball googelt, kommt einem der Nivea-Ball als erstes entgegen, aber nicht unsere Sportart. Und da ist ja irgendwas falsch. Ich bin, wie gesagt, in den 80er Jahren durch den Schulsport zu unserer Sportart gekommen. Es wird alle Sportarten, selbst auch im Handball, im Basketball, im Eishockey, wenn man jetzt nur die Mannschaftssportarten sieht, die jetzt nicht den Fokus wie Fußball haben Probleme im Nachwuchs. Das Gleiche hat der Wasserball natürlich auch. Und er findet einfach nirgendwo statt, wo wir eigentlich die Jugend abgreifen müssen. Vereinzelt passiert was, so wie mit Kita-Schwimmen und dass man Kinder da irgendwie versucht, auch an die Vereine zu bekommen und man versucht auch von den Schwimmern wieder ein paar Talente zu bekommen, die den Aufwand des Schwimmtrainings einfach oder vielleicht die Lust, bevor sie die verlieren, sagen, dann spielt doch Wasserball. Aber es ist einfach zu wenig und da fehlt einfach das übergeordnete, auch das flächendeckende Ausbauen dieser Sportart, Konzepte, dass man in den Schulen reingeht und auch dort mit einer Vision hingeht.
Also sind ja im Grunde genommen dann so zwei Schienen, würde ich sie jetzt mal nennen. Also zum einen dieses Aktive, ne, dass ich halt Kinder oder versuche, möglichst frühzeitig mit Kindern, die potenziell in Frage kommen für den Sport Wasserball, dafür zu gewinnen, ne, also in Schulen, in Schwimmunterrichten, in Schwimmbädern, in Kitas oder wo auch immer, sondern nämlich dieses Aktive. Und das andere den Wasserball medial ja irgendwie wieder stattfinden zu lassen, weil im Grunde genommen ja, wie du schon sagst oder angedeutet hast, im Grunde genommen ja nur Wasserball irgendwie medial, nicht nur Fußball medial stattfindet. Ja, also wenn ich samstags irgendwie den Fernseher anmache, da wird dann die vierte Liga Bayern Süd live übertragen. Ja, aber ich sag mal, dass eine deutsche Endrunde oder irgendwas mal übertragen wird oder irgendwelche Finalspiele, Playoffs, geschweige, also wir sprechen jetzt ja noch nicht von Olympia, EM oder WM, ja, also das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Aber da wird ja quasi gar nichts übertragen. Ja, also das sind ja die beiden Schienen. Also einmal aktiv die Kinder zu gewinnen und einmal passiv quasi wieder den Wasserballsport als attraktiven Sport oder Alternative zu anderen Sportarten in die Köpfe zu bekommen.
Ja, also diese Aufgabe waren wir bewusst auch da in der Analyse, dass wir eigentlich, wo stehen wir? Wir können nicht gerade überall dran. Wir haben einfach diese Schere ist so weit auf. Und wir haben einmal auf der einen Seite halt wirklich, wir müssen was für den Nachwuchs tun. Wo kommen wir wieder hin, dass wir irgendwann mal in 10 Jahren wieder es kommen, dann Projekte nach, Kinder kommen nach, Jugendliche kommen nach. Und natürlich, wie du sagtest, oben die andere Seite ist die Speerspitze, ganz oben natürlich die Nationalmannschaft und die Bundesliga, dass das als Produkt zu erkennen ist. Und mir geht es ja auch heute noch. Ich muss teilweise wirklich im Internet suchen, wann spielt Spandau und was passiert dort. Wir können froh sein. Ich habe da auch einen großen Respekt vor dem, was der Carsten in Hannover macht und gemacht hat in den letzten Jahren und auch was er noch vorhat. Das ist ein Glücksgriff für den deutschen Wasserball, dass der Carsten so viel auch Inbrunst und Leidenschaft da noch und weiß, wo er selber herkommt und die Möglichkeiten hat, um zu sagen, ich finanziere mir das, ich leiste mir das, weil es gibt ihm selber auch sehr wahrscheinlich den Ausgleich, den er in seinem Leben auch braucht, neben seiner Familie. Aber wie er es macht dort, ist wunderbar und auch davon profitiert die Nationalmannschaft. Also egal, ob dieser Leistungsaustausch oben mit Hannover und Spandau gerade einfach eine andere Dimension annehmen zu dem, was dann Platz 3 und Platz bis Platz 6 passiert.
Also dieses ganze Thema, es gibt ja auch da wieder verschiedene Sichtweisen oder Meinungen grundsätzlich zu, ne? Also die einen finden das gut, was da passiert, die anderen, die finden es zwar nicht gut, aber die haben halt so ihre Bedenken, ne? Und stehen dem Ganzen eher so ein bisschen skeptisch gegenüber. Aber aus deiner Sicht ist das schon durchaus positiv, sage ich mal, was da passiert, ne? Aufgrund der Tatsache A, dass es medial stattfindet und B, dass es halt wieder attraktiv gestaltet wird.
Ich finde das sehr positiv. Natürlich würde ich mir auch wünschen, dass der Leistungsdichte mit 4, 5 Mannschaften passiert. Aber wenn wir da auch über den Tellerrand her hinausschauen, selbst im Fußball oder in anderen Sportarten im internationalen Bereich, wir haben jetzt nicht immer wie Premier League, die es jetzt in den letzten 5 Jahren geschafft haben, um da irgendwie 5 Mannschaften oben zu spielen. Aber auch in Spanien war immer Madrid oder Barcelona jahrelang, selbst in so einer Sportart wie Fußball, so eine Leistungsdichte zu schaffen. Jetzt haben sie mit Atletico und Sevilla noch 4 Mannschaften, die ernst zu nehmen sind. Aber auch bei uns im Fußball ist Bayern München das Maß aller Dinge. Klar kommen da jetzt auch andere Mannschaften nach, aber am Ende ist immer noch Bayern München da oben einfach steht an der Spitze. Und ich sag nochmals, auch Olympia-Qualifikation und wie auch immer die Leute, was die Mannschaft da jetzt vorhat, egal ob mit Einbürgerung wieder Spieler oder nicht, das Ziel muss sein, dass wir wieder an Olympischen Spielen teilnehmen. Und das war auch damals, wo ich mit dem Rainer und mit der Truppe angetreten bin, um zu sagen, wir müssen uns wieder, egal wie, wir müssen ein Ziel schaffen. Und dann ist wieder der nächste Zyklus nicht außer Augen zu verlassen. Wir müssen 4 und 8 Jahre mindestens planen. Wie kommen wir dorthin? Und das, weswegen ich auch nochmal auf den Carsten Seehofer zu sprechen kam, auch Hannover, was die gemacht haben, sie kaufen sich die Zeit im Fernsehen, was völlig normal ist, dass die beim Sport 1 die Sendezeit gekauft haben und dass es übertragen wird und die Produktionskosten übernehmen. Das ist heutzutage üblich. Das macht der Volleyball so, das macht der Handball so. Ich bin in verschiedenen Sportarten beruflich tätig und weiß, was dort passiert. Anders ist heutzutage, wenn man ins öffentliche Fernsehen möchte, überhaupt ins Fernsehen möchte, nicht anders möglich. Die Öffentlich-Rechtlichen zeigen einfach in dem Bereich ihren Auftrag, werden sie teilweise gerecht. Wenn man sie fragt, wie viele Stunden, Minuten hast du denn in Randsportarten, bist du denn gerecht geworden, dann können sie zwar Statistiken erstellen, aber am Ende gebe ich dir auch recht, in der Sportschau sieht man eher die dritte Liga als von mir aus mal wieder wie früher selbst auch Reiten oder früher mal ein Volleyballfinale. Man sieht es einfach nicht mehr. Oder Hockey. Mhm. Also die Sportarten stehen vor dem gleichen Problem wie Wasserball. Und wenn wir es ja nicht schaffen, uns dann irgendwie in der Marketingblase oder Marketing-Szene, spricht man ja immer vom USP, also Unique Selling Point, irgendetwas Besonderes, oder ich spreche da immer von der eigenen DNA, also welche DNA hat unsere Sportart? Das müssen wir uns hinterfragen. Was haben wir, was die anderen nicht haben? Das ist für mich immer eine ganz wichtige Frage, wenn ich an irgendetwas rangehe, und das egal, ob das ein Verein ist oder eine Nationalmannschaft ist, wo man sich überlegen muss, wie kommunizieren wir mit was nach außen für Leute, um eine Awareness zu schaffen. Mhm. Handballer mit jetzt Bad Boys, das sind keine Bad Boys, aber sie haben geschafft, einen gewissen Markenkern nach außen, dass selbst die Verkäuferin bei Lidl irgendwie Bad Boys schon mal gehört hat. Und sagt, die sind greifbar. Und was haben wir als Wasserballer, wo ich auch sage, wir haben Attribute und wir haben Sachen, von der Athletik her, die Jungs sind auch greifbar, man kann die super vorzeigen, können alle einen Satz gerade aussprechen, haben alle auch irgendwie ihren Beruf, ihre Karriere nach dem Sport im Blickfeld. Es sind einfach, man muss das nur irgendwie bündeln. Da existiert nicht der Wille oder auch vielleicht die Bereitschaft, dafür natürlich auch ein bisschen diese Professionalität mal in eine Hand zu geben, die natürlich auch ein bisschen Geld kostet, wenn man die Infrastruktur aufbauen will. Das ist leider so.
Ja. Aber dann, ich glaube, was du gerade sagtest, also mit der Sportschau, dass man da quasi gewisse Sportarten nicht mehr sieht. Ich meine, wir hatten vorher den Punkt mit Zeitung und Social Media. Wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen ein Phänomen der Zeit, weil einfach die Kanäle und möglichen Plattformen einfach viel, viel mehr werden, ne, oder geworden sind. Und dann so eine Sportschau im Grunde genommen ja nur so einen ganz kleinen Ausschnitt im Grunde genommen davon zeigen kann zeitlich, was auf, ich weiß nicht, 36 anderen Plattformen und Kanälen ja stattfindet. Ne? Also da, das ist vielleicht auch so ein Phänomen der Zeit, wo man jetzt der Sportschau im, oder irgendeiner Sportsendung vielleicht gar keinen großen Vorwurf machen kann, aber das Angebot an anderen Kanälen ist halt wesentlich vielfältiger geworden.
Genau, also man guckt auch kaum zu den auch richtig Fernsehen. Auch da muss man ja immer die Generationen sehen. Von welchen Generationen sprechen wir jetzt? Wenn man irgendwie, nehme ich jetzt mal 50 plus, da ist noch ein Bereich da, um Fernsehen zu schauen, aber alles, was 10 bis 20 angeht und 20 bis 40 und 40 bis 50, die gucken kaum noch reales Fernsehen. Und auch die Berichterstattung, ja, ein Live-Spiel zu sehen, muss ich ja schon Fan dieser Sportart sein.
Und oftmals schon irgendwie Pay-TV haben, ne? Also ich muss dafür schon oft heutzutage ja bezahlen, dafür, dass ich irgendwas live sehen kann.
Das ist der eine Weg, der andere ist aber, selbst im Fußball, die Überlagerung von so viel Sportereignissen in Deutschland täglich, die wir einfach haben, die Überflutung und auch mit anderen Möglichkeiten, Entertainment-Möglichkeiten. Man muss dann ja wirklich schon gezielt sein und eine Affinität dazu kriegen und zu sagen, ich gucke mir das Spiel komplett live an. Und das ist ja auch ein Punkt, wo ich sage, dass wir uns ja ganz anders uns darstellen müssten, auch vom Content her, dass es nicht immer das ganze Spiel interessant ist, sondern vielleicht ein Zusammenhang mit einer ganz anderen Story dahinter, die dort passiert ist. Also ich, als Beispiel jetzt würde ich mich dann interessieren, wie hat sich der Torwart vorbereitet vor dem Finale? Oder was ist danach in der Umkleidekabine passiert? Wie war die Ansprache vor dem Finale, bevor ihr ins Wasser gesprungen seid? Was, also so Deep Insights, die fehlen mir, dass wir die viel zu wenig preisgeben bei uns. Und wir können eine Sportart, wo wir gewisse Rechte haben und wo wir noch nicht so ein, wie im Fußball gibt, wäre undenkbar, wenn man in die Kabine vorher reingehen würde. Bei uns, wir können alles machen. Mhm. Da ist alles offen für, Hauptsache wir haben eine gewisse Medienanwendung. Aber man macht es zu wenig. Man denkt da zu wenig drüber nach. Und auch vielleicht hat man die falschen Leute, die ein bisschen so die, oder Leute, die Impulse dafür geben, um zu sagen, wie kriege ich das umgesetzt? Das ist oft nicht wissen, wie so ein IKEA-Satz, wie baue ich das jetzt zusammen?
Ja, aber diese Formate beispielsweise, um jetzt einmal auf das Thema Fußball oder das Beispiel Fußball, gibt es ja mit, ich weiß jetzt gar nicht, wo es war, ich glaube bei Prime oder so, irgendwas mit Dortmund. Und also im Fußball gibt es ja diese Berichte von Behind the Scenes sozusagen, ne? Also
die, genau,
kommen so ja auch sehr gut an.
Behind the Scenes, die Stories, die Dokus, sind ja auch super interessant. Oder Pep Guardiola, wenn man sieht, wie dort All or Nothing, was dort in Manchester City passiert und wie auch dort die Aufbauarbeiten und auch wie dort ein Leistungsträger, ein Leistungsspieler, welche Pflichten der dort hat und auch wie er mit der Jugend umgeht. Das ist, was ich ja auch immer selber gespürt habe, dass wir diese Vorbilder, und deswegen ist für mich die Nationalmannschaft so extrem wichtig, die jungen Spieler brauchen Vorbilder und die brauchen die Vorbilder, dass die nahbar sind, greifbar sind und dass die auch wiederum mit den jüngeren Spielern zusammen sind. Wir haben in Spandau, kann ich das nur sagen, finde ich, läuft es nicht hundertprozentig optimal, dass von der U12 oder bis U19 die wirklich vor der Mannschaft trainiert. Das ist besser geworden. Das war eine Zeit lang leider überhaupt nicht, dass man aufgrund von verschiedenen Trainingsmöglichkeiten, Hallen einfach gar nicht mehr zusammengekommen ist. Und das ist aus meiner Sicht total falsch. Ich habe das bei 98, wo ich meine Jugend erleben durfte, immer genossen, so ähnlich wie der Marc Politz in seinem Podcast auch sagte, mein Jugendtraining gemacht, erst mit dem Fahrrad hingeradelt, dann den ganzen Tag noch vorher freiwillig aufs Tor geballert. Dann war mein Jugendtraining anderthalb Stunden und dann habe ich mich auf die Bank gesetzt und hab der ersten Mannschaft zugeschaut, bis dann irgendwann der Trainer meinte, mit 14, 15, so wenn du willst, kannst du mittrainieren. Und dann durfte ich zwischen Rainer Hoppe und Werner Obschernecker durfte ich dann schwimmen und wehe, ich bin 2 Sekunden vorher losgeschwommen. Und man dieses, dass es einen prägt und die älteren Spieler einen auch einen Weg zeigen, das finde ich unheimlich wichtig in unserer Sportart und das vermisse ich so ein bisschen. Deswegen ist die Nationalmannschaft so wichtig, auch dass die Spieler den jüngeren Spielern erklären, warum mache ich das eigentlich alles? Warum nehme ich diesen ganzen Aufwand, der einfach immens ist, eigentlich auf mich zu? Was bringt es mir? Und das ist einfach, mir hat es immer diese Freude, Leidenschaft und Motivation. Für mich war das nie ein Thema. Auch die Storys, die ich mit den Jungs erleben durfte, ich konnte jetzt nicht zum Geburtstag zum Freund gehen oder ich konnte das Konzert nicht besuchen. Klar gab es mal Momente, wo ich auch leer war und keine Lust auf Training hatte. Aber am Ende habe ich immer diese Leidenschaft und Freude zu dieser Sportart nie verloren, auch heute noch nicht. Und das treibt mich immer an.
Aber dann ist ja genau dieses Konzept, was jetzt ja zum einen mit Potsdam und Spandau oder hier mit den White Sharks und Waspo ja existiert, genau, sag ich mal, das, was in diese Richtung gehen würde, so nach dem Motto, wir bringen Alt und Jung im Grunde genommen zusammen und geben den Jungen die Möglichkeit, sich möglichst eng mit den alten, Anführungsstrichen alten, oder erfahrenen Spielern auszutauschen. Ne? Also nicht nur, was das Wasserballtechnische angeht, sondern halt auch, um diese sozialen Aspekte mal mit reinzunehmen. Ne? Also das würde ja genau dann in die Richtung gehen, die du sahst, die im Grunde genommen ja die letzten Jahre und Monate vielleicht ein Stück weit zu kurz gekommen sind.
Auf jeden Fall. Also ich sehe, die Wege sind geebnet worden und es passiert dort. Ich sehe bei uns hier bei Spandau in der ersten Mannschaft, dass ob der Torwarttrainer ist, der trainiert die Jugend teilweise, die sind da schon dort. Und man macht mit den jüngeren Spielern, und es kommen auch welche 17-, 18-, 19-Jährige vor. Und auch die wissen, dass sie sich hinten anstellen müssen, dass bei Spandau 12, 13 Spieler einfach davor stehen, aber trotzdem machen sie das komplett mit. Und mit dem Peter und auch mit dem Peter Röhle haben sie halt auch zwei sehr gute Leute draußen, die wissen, was sie machen.
Und um jetzt nochmal auf dieses Thema Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, mehrere Möglichkeiten zurückzukommen. Was würde es, also USP hattest du ja schon angesprochen, was so dem Wasserball angeht, was man halt vermarktungstechnisch vielleicht noch ein bisschen mehr rausstellen könnte oder rausarbeiten könnte. Aber was wären denn jetzt, sage ich mal, aus deiner Sicht so Ratschläge gerade für Vereins Verantwortliche oder Vereine an sich, Möglichkeiten dort Dinge zu initiieren, ich sag mal im Kleinen, ja, ohne jetzt dieses große Dach drüber zu haben vom DSV beispielsweise, sondern einfach aus Vereinssicht, was habe ich für Möglichkeiten oder was kann man da für Impulse geben, sich mit Dingen zu beschäftigen, was eventuell dafür sorgt, dass ich zum einen als Verein mehr Zulauf bekomme, aber halt auch natürlich mittel- bis langfristig vielleicht anderen Vereinen wieder Spieler zukommen lasse oder der Nationalmannschaft irgendwie helfe oder dem Sport an sich?
Also es sind viele Möglichkeiten. Jeder Verein, ich kann jetzt zwei, drei Beispiele gerne nennen. Fangen wir mal an, wie früher auch Würzburg 05, wo ich sehr, sehr schade finde, dass in dem Verein leider, es kommt da langsam wieder was hoch, aber auch eine Zeit lang, nachdem Michael Ilgner und Helmschroth und diese alle hießen, nicht mehr aktiv gespielt haben, auch der Verein leider ein bisschen sportlich runter ist. Aber sie hatten es davor geschaffen, durch Fitnessbranche, die unheimlich boomt und unheimlich wichtig für die Menschen ist, mehr Mitglieder zu bekommen und einen Mix hinzubekommen, wieder neue Einnahmequellen zu generieren. Ich persönlich verfolge natürlich meine früheren Vereine, ASC Duisburg und DSV 98. Wenn man immer sagt, Amateur Duisburg hat mit einer der schönsten Anlagen, ist das hundertprozentig richtig. Auch man hat auch viele Vereinsmitglieder. Ich frage mich nur, wenn man in so einem 1A-Lage in Duisburg, und jeder weiß, dass Duisburg gerade nicht Nabel der Welt ist, was eventuell schönsten Städte angeht, aber trotzdem die Wedau dort, wenn man sich auskennt, ist das ein Erholungsgebiet und man hat dort zwei Vereinsanlagen, die einem gehören. Warum schafft man es nicht, andere Sportarten wie Triathlon oder in der Fitnessbranche oder Hockeymannschaften zu verbinden, um zu sagen, kommt doch, uns laufen Nachwuchs nach, wir müssen uns irgendwie mit anderen Sportarten zusammentun. Warum baue ich nicht irgendein kleines Fitnessstudio noch bei Amateur irgendwo auf dem Parkdeck drauf oder bei 98, wo irgendwelche alten Liegen und Klamotten rumliegen, wo ich sagen könnte, meine Güte, jeder Triathlet würde es sich wünschen, so viel Wasserfläche zu kriegen, um trainieren zu können. Jeder, der in der Fitnessbranche oder Reha-Branche ist, auch älterer Mensch, ist so wichtig im vernünftigen Umfeld. Und wenn man dann mitkriegt, Mensch, da gibt es noch ein Clubhaus, da kann ich auch einfach mal so hingehen. Dieses Vereinsleben wieder mehr in den Fokus zu bringen, wäre aus meiner Sicht ein USP, den nicht jeder Verein immer oder jede andere Sportart so hat, wie wir den haben. Und selbst da auch im Winter kriegt man Möglichkeiten hin. Man kann auch selbst draußen mit dem Neoprenanzug länger schwimmen. Und Anderer Punkt wäre, dass ich nicht verstehe, die Vereine nicht verstehe, warum sie nicht viel mehr Trainingcamps anbieten. Du hast selber zwei Kinder, du weißt, wovon wir reden, wenn Sommerferien, Herbstferien, Osterferien sind. Man weiß nicht, wohin mit den Kindern. Man ist eigentlich froh, wenn die irgendwo beschäftigt sind. Und im Ausland, ich komme gerade auch, ich war jetzt in Kroatien, wenn ich sehe, da geht mein Herz auf und neben Wasser im Meer sind da überall die Wasserballfelder und wie viele Kinder da auch überall rumturnen. Warum kriegen wir das denn nicht hin, auch selbst wenn man einen See in der Nähe hat oder ein Schwimmbad hat, dass man viel mehr solche Camps anbietet? Der Marc Politzer hat in seinem Podcast mit dir auch nochmal so mit leuchtenden Augen, habe ich auf jeden Fall bis rausgehört, erzählt, mit diesen Radtouren, wie toll das war.
Ja, so. Da leuchteten die Augen, das stimmt schon.
Genau, und ich kann mich auch noch erinnern, wo wir bei 98 gezeltet haben und ein Trainingslager gemacht haben. Nächsten Morgen gab es, was weiß ich, ein Brötchen und einen Saft, dann gab es wieder Training. Warum bietet man nicht viel mehr Trainingsmöglichkeiten an und spielt Turniere? Also in Kroatien spielen sie eine Wild League, also eine wilde Liga. Irgendwo spielt jeder gegen jeden und ähnlich macht das Italien. Bei uns hatte der Michael Zellmer das mal probiert, so eine Art Beach Wasserball zu spielen. Die Vereine sind irgendwie nicht bereit, das zu erkennen, was die eigentlich, wenn sie ein eigenes Vereinsheim haben, was die da noch für Möglichkeiten hätten, auch Geldeinnahmequellen. Und das fehlt mir so ein bisschen. Ich möchte da jetzt keinem irgendwie zu sehr auf die Füße treten. Vielleicht gibt es da Überlegungen bei dem einen oder anderen. Aber wenn ich 98 oder Amateur Duisburg gerade sehe und wenn ich sehe, ich verstehe einfach nicht, warum die sich da nicht mit anderen Möglichkeiten segnen und da investieren, auch ein vernünftiges Fitnessstudio aufzubauen, das auch für Mitglieder aufzumachen, die dann eventuell noch einen Zusatzbeitrag zahlen, wenn sie auch das Schwimmbad nutzen dürfen, um da einfach auch mehr wieder in den Fokus zu kommen.
Aber dann ist ja so ein bisschen die Aufforderung oder der Impuls oder die Idee wäre ja wirklich einfach mal so ein bisschen verrückt zu denken, ja, oder einfach mal out of the box völlig, ich sag mal, bekloppte Ideen sich irgendwo auf ein Post-it zu schreiben oder eine Wand zu schmeißen und einfach mal zu überlegen, kann man die, obwohl sie auf den ersten Blick total bekloppt erscheinen oder total aus dem Zusammenhang vielleicht gerissen sind und wirken, vielleicht umsetzen. Ja, also allein dieses Beach-Ding oder irgendwelche zusätzlichen Einnahmequellen oder Angebote zu schaffen.
Genau, wenn man, glaube ich, da so ein Camp, so viel ist es ja auch nicht an Leuten, die das betreuen muss, bedeutet selbst einfach ja Zelten, was werden wir teilweise froh, wenn wir wissen, dass wir Kinder morgens um 9 oder um 10 und abends um 21 Uhr zurück hätten. Und die hätten zwei Mahlzeiten bekommen und hätten dreimal trainiert.
Hält sich im überschaubaren Rahmen, was man da
genau, muss vielleicht nicht mal in der Nachtung funktionieren, aber es gibt Möglichkeiten, auch Geld zu bekommen und auch, man muss sich ja fragen, an welche Zielgruppe möchte ich ran? Was ist denn für mich wichtig? Und möchte ich Familien haben? Möchte ich eher Senioren haben? Und nicht immer Richtung Leistungssport denken, dass es nur um den Erfolg geht, um Gewinnen. Auch die, wie ich halt sage, diese wilde Liga mal zu spielen. Da kann ich doch genauso mit einem früheren Wasserballer zusammenspielen und dann spielt dann ein 12-Jähriger mit. Einfach um die Freude, um auch was zu übermitteln. Darum geht es doch. Das steht im Vordergrund. Und nicht, wer dann gewinnt. Das ist für mich dann wirklich der Nebeneffekt. So ist ein Grund, warum ich Masters wieder angefangen habe zu spielen. Für mich, natürlich, wenn wir im Wasser sind, wollen wir gewinnen. Aber am Ende ist doch das Ganze so rum, das Klassentreffen wieder viel wichtiger, dass man wieder die Leute von früher, die Weggefährten, mit denen man was teilt, wieder sieht.
Ja, da steht das.
Peter Bukowski, der ja bei uns auch mitspielt in der Truppe, und wir müssen ja wegen gewissen Gruppen spielen wir dann bei AK 40 oder AK jetzt 30 teilweise bei den deutschen Meisterschaften mit, sagte, für ihn wäre das super, mit seinem Sohn, mit Erik zusammen zu spielen. So, jetzt war dies Jahr wegen aufgrund Corona leider keine deutsche Meisterschaft im Master stattgefunden, aber ansonsten hätte Erik und Peter zusammen mit uns dann mal wieder zusammengespielt und da freuen wir Älteren uns genauso drüber.
Ja, aber das ist, denke ich mal, ein Aspekt, den man ja auch ab und zu nochmal wieder betonen sollte oder rausholen sollte, dass es halt nicht nur rein um den Erfolg geht, sondern einfach auch um das Miteinander. Ne? Ich glaube, in irgendeiner Episode hatten wir das schon mal, dass es halt der Ehrgeizige oder der Ehrgeiz teilweise zu groß ist für diesen Erfolg und dann halt dieses Soziale und diese ganzen anderen Kontakte und Aspekte dann teilweise ein Stück zu kurz kommen.
Ja, also ich teile da nicht nur, aber vielleicht habe ich den Dirk Schütze da auch falsch verstanden, aber dass er für ihn immer der absolute Erfolg so das Wichtigste war, das bin ich nicht so. Ich bin eher auch die Kommunikation und die Freude und der Spaß, der musste bei mir im Vordergrund stehen. Natürlich will ich auch dann den Siegen, ich gehe ins Wasser, um zu gewinnen, aber danach muss genauso Shake Hands und möglich sein, mit den Menschen wieder irgendwie auch auf Augenhöhe sich unterhalten zu können. Klar hatte ich auch selber als Spieler, um mich selbst zu motivieren, vielleicht auch ein Fremdbild, was dem einen oder anderen sagt, das gleich zu arrogant wirkte und zu überheblich wirkte. Auch das war eine Entwicklung bei mir, wo ich sagte, ich musste mich irgendwo selber schützen, um mich zu konzentrieren. Bei Spandau, wenn du Spiele hattest, wo du wusstest, damit gewinnst du heute mit 20 Toren. Was reizt dich dann noch? Und dann musstest du irgendwie dir Feindbilder aufbauen, irgendwie ein Ziel machen, dass du halt 5 Tore schießen willst, wie auch immer. Hm. So, aber am Ende ging es mir doch, wenn ich mit den Leuten heute noch spreche, auch nach dem Spiel wieder man sich in die Augen schauen kann und sagen, hey, war schön und schön, dass wir uns jetzt hier den Bauch waschen konnten.
Ja, aber so soll es ja auch sein, ne? Also im Wasser dann die paar Minuten dann nicht unbedingt den besten Freund haben zu müssen auf der anderen Seite, aber nach dem Spiel dann sich halt trotzdem wieder die Hände geben zu können und danach ist dann alles wieder normal. Wir hatten ja jetzt auch die Frage, wie Vereine quasi sich auch öffentlich besser darstellen können oder repräsentieren können. Jetzt ist natürlich dann die eine Sichtweise der Vereine oder aus der Vereinsbrille heraus, aus der Vereinssicht heraus, aber natürlich gilt es ja dann immer auch Sponsoren anzusprechen und die dann halt auch davon zu überzeugen, jetzt als Sponsor aktiv zu werden. Wenn wir das Ganze jetzt mal umdrehen, aus deiner Sicht, was wären so Argumente für einen potenziellen Sponsoren zu sagen, jo, bei euch engagiere ich mich oder werde Sponsor?
Man muss da ja ein bisschen unterscheiden. Und wichtig ist, dass es ein Match gibt. Also dass sowohl ich muss die Ziele des Sponsors kennen und der Sponsor muss meine Ziele kennen oder meine Werte kennen und das muss irgendwie die Identifikation muss passen. Egal, ob das jetzt ein großer Sponsor ist wie Coca-Cola, McDonald's, man muss auch nicht nach den Sternen greifen. Ich sehe auch teilweise bei den Vereinen, dass viel mehr der Mittelstand und die lokalen Sponsoren eine viel größere Rolle spielen können. Man muss denen, glaube ich, nur was an die Hand geben, um zu sagen, welche Geschichte kann ich für dich erzählen? Wie kann ich, dass dein Produkt am Ende davon profitiert oder deine Marke davon profitiert? Und das ist aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass man das heutzutage auch in Art der Kommunikation, und da bildet Wasserball einfach, man muss sich dann fragen, warum gibt es diesen Sport oder wofür steht der Sport? Und warum gibt es überhaupt Sport? Und da ist ja immer so die Aufgabe des Sports steht ja in erster Linie, egal welcher Art, dass eine Identitätsbildung, eine Weitervermittlung von Fairness, von Werten, Miteinander, Teamgeist oder Schaffung von Leit- und Vorbildern, Erziehung zur, weiß nicht, Leistungsbereitschaft, gesundheitsfördernd, all diese Sachen nehmen Spaß, Freude, Unterhaltung. Dafür steht generell Sport in unserer Verfassung und in unseren Aufgaben. Und wenn man das ein bisschen sich zunutze macht als Verein und versucht, den Sponsor zu sagen, wo ist da unser Match und wie können wir darüber berichten, haben wir nun mal eine Randsportart, die jetzt nicht eine riesengroße Reichweite hat, aber wir haben auch Geschichten, die wir erzählen können. Und damit kann man sich auch, ob für Mitarbeiter allein nur zur Motivation oder zur Förderung als bis nachher auch zur Markenidentität oder auch nochmal Markenschärfung auch für einen Sponsor kann ich mich bedienen. Also gerade so die Sachen in Nachhaltigkeitsthemen sind gerade ganz, ganz groß bei Unternehmen im Gespräch und da kann ich auch was schaffen mit dem Element Wasser und auch, dass wir haben immer die gesündesten Mannschaftssportarten, die es gibt auf dieser Welt. Man muss diese Themen nur viel weiter nach vorne greifen. Und ich glaube, dass Versicherungen, Krankenversicherungen, Fitnessbranche einfach einen großen Markenfit mit uns schaffen könnten. Und wir reden ja nicht über sechsstellige Summen, sondern einfach, um kleine Projekte auch zu starten. Und dafür sind die von Verantwortlichen dann schon irgendwann affin. Man muss nur seine Hausaufgaben machen. Und das ist ja, ich bringe nichts dahin, um zu sagen, du kriegst eine Bande und wir haben 400 Mitglieder oder 4000 Mitglieder. Und dann kommst du überall auf jede Vereinskarte drauf. Das interessiert dich nicht. Heute ist Content ist King. Und wenn ich das nicht begreife, wie kriege ich Geschichten generiert, wie kriege ich Geschichten zusammen, die dem Sponsor interessieren kann? Oder wie kriege ich Projekte aufgesetzt, wo ich sagen kann, Mensch, Teambildung, mach das mit deiner Abteilung hier bei uns. Wir können dir dabei helfen. Und jeder Trainer, jedes Rebriefing, wo wir denken, das ist ganz normal, dass die, wie die eine Ansprache vom Team machen, ist für viele aus der Wirtschaft nicht normal. Und dieses Art, was ich am Anfang mal sagte in unserem Podcast, das, was ein Team ja ausmacht heutzutage, die verschiedenen Individualisten und dann aber ein gemeinsames Ziel zu haben und auch mit Misserfolgen umgehen zu können und trotzdem aber auch harte Disziplin und den Ehrgeiz, dass jeden Tag da ins Training und immer wieder aufs Neue sich da an die Grenzen zu gehen. Das ist für jedes Unternehmen Gold wert, wenn einer das authentisch rüberbringt. Da sehe ich eine große Chance, aber es wird zu wenig gemacht.
Und das ist ja jetzt einmal der Aspekt, sage ich mal, der Vereinsebene, also auf funktionaler oder Funktionsebene. Aber jetzt ist natürlich auch dieses Verknüpfen von Verbindungen, Herstellen von Freundschaften, von Verbindungen zu anderen Wasserballern ja auch immer ein großes Thema. Und das ist ja heutzutage, wo wir gerade beim Thema Marketing und Online sind, natürlich über die ganzen sozialen Netzwerke natürlich auch möglich und machbar, ne?
Richtig. Also die jüngere Generation jetzt sowieso ist mit der digitalen Welt ja groß geworden. Ich bin Baujahr 69 und Internet gab es erst 96. Ich weiß, im Olympischen Dorf weiß ich noch, wo erstmalig untereinander mit den Athleten man per Intranet agieren konnte. Auch da gibt es noch eine kleine schöne Anekdote, dass wir damals auch so ein bisschen, also wir hatten ein Terminal im Olympischen Dorf bei uns im Haus, im deutschen Quartier. Und dann durften halt alle Athleten dran mit auch ein Passwort, User-Passwort. Und man konnte dann mit den anderen Sportlern, Athleten weltweit kommunizieren. War natürlich super. Dementsprechend war das auch immer heiß begehrt, da hinzukommen, dann einen Slot hinzubekommen und sich ein bisschen zu schreiben miteinander. Es war halt eine Hockeyspielerin, die hat leider verpasst, sich auszulocken. Damals mit Passwörtern und so noch nicht so ganz affin gewesen. Und wir waren dann noch online bei ihr im Chat. Und konnten dann leider ein paar, heutzutage ist, vielleicht war das die Vorstufe von Tinder, ich weiß es nicht. Aber wir haben dann den einen oder anderen Spieler mit ihr vermittelt. Und deswegen so die Frage von dir auch zurück. Dieses Netzwerk nachher, was man auch davon aufbaut und in der Art heutzutage mit Facebook oder mit Instagram die Möglichkeiten, die man hat, auch schnell mit den Menschen zu kommunizieren, ist einfach auch später so ein großer Wert. Also für mich auf jeden Fall dieses Netzwerk, wovon ich heute profitiere. Wenn ich habe heute noch Kontakt, den ich mir im Nachhinein natürlich aufgebaut habe, dann über den sozialen Medien. Egal, ob das Marc Obermann in Australien ist oder ob das in Italien ist oder mit in Griechenland ist oder wie ich jetzt in Kroatien war mit den Kollegen, wo wir alle Gemeinsamkeiten haben. Der Head Coach von Dubrovnik, wie gesagt, habe ich 95, wo wir Europameisterschaft Dritter geworden sind in Wien, haben wir gegeneinander gespielt. Und man denkt sich und man weiß, man hat einen gemeinsamen Nenner. Und das gibt einem so viel. Wie ich in Kalifornien war, hatte meine Tochter zum Abitur, war letztes Jahr im Oktober nach Kalifornien gereist, auch dort in Los Angeles ein Quartier zu bekommen, war überhaupt kein Problem. Die Leute, die man über den Sport kriegt, haben einem dann gerne die Tür aufgemacht und gesagt, du kannst bei mir schlafen. Man hat die halt über 20, 30 Jahre nicht gesehen. Man merkt, das ist der Vorteil auch an einer kleineren Sportart, dass aber das Netzwerk umso intensiver wird und auch persönlicher wird. Man hilft einem einfach gerne. Und das ist, glaube ich, auch ein Anreiz, wenn man Beruf und Karriere auch für jemanden, einen Jugendspieler fragt, mit 14 bis 16 auch Eltern fragt, der Aufwand und Schule ist so intensiv. Ich persönlich glaube, dass das ein großer Stellenwert ist, das Netzwerk, was ich über den Sport, die Möglichkeit, die ich aufbauen kann für den Beruf, ein ganz wichtiger Punkt sein kann, dass sich der Aufwand definitiv lohnt. Das andere wird sowieso alles überbewertet. Am Ende ist es alles eine Disziplin- und Zeitmanagement-Sache. Wann ich meine Aufgaben auch für die Schule erledige, wenn ich Lust habe, kriege ich das immer irgendwo hin. Das ist aber so ein Punkt, den man auch den Eltern erklären muss. Mensch, wenn du die Chance hast und du kommst da vielleicht hin, hast du vielleicht die Chance, ein Stipendium in den USA zu bekommen. Dass heutzutage die Bildung so wichtig ist, dass man da Perspektiven schafft. Auch da hatte ich den DSV einen Impuls mal gegeben, wo ich gesagt habe, ich würde gerne über das Thema mit euch mal diskutieren. Warum schaffen wir nicht gerade in dem Alter heutzutage als USP hin zu sagen, wir nehmen den Vereinssport in dem Maße, in gewissem Maße weg und machen es in einen Universitätssport, ähnlich wie amerikanische Beispiele, denn die Leistungsdichte ist nun mal von 20 bis 25, 27 heutzutage. Und heutzutage einen Abschluss in der Universität zu bekommen, und vielleicht haben Universitäten hier in Deutschland, haben ja auch Gelder für Sport da und Möglichkeiten, anders den Sport zu fördern. Warum gibt es nicht eine Universität Berlin, die auf einmal gegen die Universität oder Gesamthochschule Duisburg spielt oder gegen Hannover? Und man muss nur mit den Leuten mal sprechen. Ich bin auch dagegen, dass man den Vereinssport dadurch eventuell sterben lässt. Man muss halt dann nur mal laut denken oder mal in so einem Raum einfach mal verschiedene Möglichkeiten denken. Und das fehlt mir einfach zu wenig. Diese Querdenker, Visionäre bei uns im Sport, die fehlen mir ein bisschen.
Ja. In unserer Sportart. Jetzt hattest du ja gerade schon gesagt, ja, Dirk Schütze und verschiedene andere Podcasts hast du dir ja im Vorfeld auch angeguckt oder angehört, nicht angeguckt, angehört. Gibt es da, also vielleicht die Frage, welche hast du denn gehört? Ich meine, Marc hatten wir jetzt schon gehört, dem Rainer wahrscheinlich, und Dirk hattest du schon erwähnt.
Ich habe Marco Stamm, hatte ich mir noch gestern kurz angehört.
Ja, also gibt es da irgendwelche Erkenntnisse oder Ergänzungen von deiner Seite, sagen wir es mal so?
Ich hatte mich also sehr gefreut, wieder mal die Stimme vom Dirk Schütze zu hören, ehrlich gesagt, weil ich ihn schon lange nicht mehr gesehen habe und mit ihm ja auch Nationalmannschaft den einen oder anderen gemeinsamen Weg und auch also in der Liga ja zusammen gespielt haben und bestritten haben. Ich fand die Geschichte ganz schön. 92, olympische Qualifikation und dieses Desaster mit dem Boykott der Hannoveraner. Mich hat ein bisschen gefehlt, das Thema: Warum ist es eigentlich zum Boykott gekommen, zum Eklat gekommen? Und das war das letzte Turnier ja vor, oder Maßnahme vor, dann, bevor es zu den Olympischen Spielen ging. Und das hatte mir so ein bisschen gefehlt, dass der Dirk nicht eigentlich so den Grund nannte, warum drei Hannoveraner dem Trainer symbolisch und dem Wasserbauwart damals, Eckhard Bade, die Kappen vor die Füße geworfen hat. Natürlich mit seiner Begründung überfordertes Trainerteam und Trainerstab, kann ich teilen, aber er hat trotzdem nicht gesagt, warum. Und er hat auch nicht gesagt, warum er ja vielleicht auch schon 88 nicht bei den Olympischen Spielen war. Es ist ja immer da, um das ein bisschen aufzuklären, aus meiner Perspektive habe ich das so erkannt, dass auch 88 er bestimmt der Spieler war, als Junger, der eventuell hätte da sogar mitgehen müssen, um auch Erfahrungen zu sammeln. Das haben wir in Deutschland leider zu selten gemacht, dass wir immer irgendwie den 13. Spieler gesagt haben, der kommt mit, weil er Erfahrung sammeln musste, sondern einfach, weil man dann immer zu sehr den Erfolg hatte und lieber dann sich wieder auf einen erfahrenen Spieler zurückgezogen hat. So war es 88 aus meiner Erinnerung auch, dass man eher einen Uwe Sterzig mitgenommen hat als einen Dirk Schütze, obwohl die auch nur ein Jahr auseinander sind, aber irgendwie gab es dann wohl mehr den Zugriff damals auf Uwe Sterzig. Und 92 war es ja dann ähnlich, dass man damals mit dem neuen Trainer Karl-Heinz Scholten, der auch mein Jugendtrainer war, und ich war mit Karl-Heinz Scholten wirklich seit meiner Jugend sehr, sehr eng. Auch er war so ein Vaterersatz für mich. Bin dann aber ja 91 nach Spandau und er hatte dann einen sehr, sehr starken Druck, so nach dem Motto, weil ich jetzt nach Spandau gehe, ist bei Duisburg 98 alles zusammengebrochen. Und er ist so ein bisschen der Schuldige, der mir geraten hat, meine sportliche Perspektive weiter voranzubringen. Egal, es führt alles zu weit. Der Grund war 92 dann bei der Nominierung, dass Michael Mayer, Hannoveraner, auch mein Jahrgang, sind alle damals ähnlich genauso mit Carsten Seehofer, 89 noch Dritter der Junioren-Weltmeisterschaft geworden, in dem Perspektivkader war. Und es ging jetzt darum, ob ein Uwe Sterzig mitkommt oder Michael Mayer. Und dann hat sich der Karla Scholten für Uwe Sterzig entschieden und nicht für Michael Mayer. Und das war der auslösende Punkt, dass aus meiner Sicht die Hannoveraner gesagt haben, wenn der Michael nicht mitkommt, kommen wir alle nicht mit. Und das waren Lars Tomanek, Dirk Schütze, die natürlich wirklich Stützen waren in dem Team damals. Und auch der zweite Torwart, der, ich glaube, Stefan Vogt. Ja, Vogt hieß da, glaube ich, auch von Hannover. Aber ich kann sagen, dass ich jetzt schon wieder den Namen dann nicht richtig einordnen kann. Auf jeden Fall, der Torwart hat es dann mitgemacht. Da wäre der zweite Torwart gewesen. So, und dann hat der DSV natürlich gesagt, wir lassen uns nicht erpressen. Auch verständlich, die Art und Weise war bestimmt der falsche Weg. Haben das ein bisschen als Retourkutsche genommen, weil Michael Mayer Micky Meyerdaut 91, glaube ich, zur Weltmeisterschaft nach Perth mitgenommen worden ist von Uwe Brinkmann damals als Nationaltrainer und nicht Uwe Scherzig. So war ein bisschen die Diskussion. Auf jeden Fall haben sie dann war der Uwe bei den Olympischen Spielen dabei, 92. Und dadurch haben die gesagt, dann gehen wir alle drei zurück. Und jetzt waren drei freie Plätze, wurden freigemacht. Und in dem Falle ist dann Carsten Kusch nachgerückt, der auch sonst nicht mitgefahren wäre. Als Torwart haben sie dann Peter Röde, der eigentlich Torwarttrainer war, nochmal als zweiten Torwart aktiviert. Und dann wäre noch eine Position frei gewesen. Und laut damals Kaderliste wäre Platz, wir hatten uns dann irgendwie immer so 18er Platz bekommen. Und ich war mit Carsten Seehafer, Dirk Zein und meine Wenigkeit waren 15, 16, 17. Auf dem 18. Platz. So, und dadurch, dass Dirk Zein und Carsten Seehafer damals auch Hannoveraner waren, wäre ich automatisch hätte ich nachrücken müssen. Aber auch damals war dann der Punkt, die Überforderung des Trainerstabs, dass man dann eher gesagt hat, wir holen einen Spieler zurück, der schon längst in dem Jahr seinen Ausstieg gegeben hatte, Nationalmannschaft und auch Bundesliga, also auch nicht mehr voll trainiert war, mit dem Dirk Theismann. Und wie gesagt, ich habe mit dem Hagenstamm ja auch 92 noch zusammengespielt. Eigentlich mein Mensch, der auch Hagen, habe ich ja angerufen, auch aktiven Sprecher damals war und gesagt, was soll das? Und er meinte, ja, Klinge, ich muss dir da jetzt, ich will lieber mit Theisse fahren, weil ich will jetzt den Erfolg, wir müssen alles auf die Karte Spandau setzen. Und Theisse war auch nicht mehr bei Spandau. Aber auch Hagen dort sah einfach wieder den Erfolg für sich im Vordergrund, anstatt zu sagen, natürlich musst du mit. So, und Dirk Theismann hatte mich dann angerufen, mit dem ich ja auch nach wie vor sehr, sehr gut befreundet bin und nur gesagt, Herr Klinge, ich habe ja den Anruf gerade bekommen, ich soll mit nach Olympia. Ich weiß, dass du eigentlich mit müsstest, der Reihenfolge nach. Ich wollte nur mit dir darüber sprechen. Also gesagt, nee, mit dir habe ich da überhaupt kein Problem. Wenn an deiner Stelle würde ich auch sagen, nimm das Ticket. Dass ich das nicht verstehe vom Trainerseite aus und vom ganzen Stab her, aber gut, ich kann nichts ändern. Und das war dann für mich aber auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, zu dem ganzen Aufwand und Perspektive, der ist nicht mehr der Wasserball das Wichtigste. Ich wollte für mich immer Olympische Spiele spielen, weil es einfach das Maß aller Dinge ist, das man bei uns im Sport erreichen kann. Was dann danach möglich war, weil auch Nicolai Ferrullo wieder nach dem Misserfolg in Barcelona wieder das Zepter übernommen hat und dann auch zu mir kam und gesagt hat, er möchte ein neues Team aufbauen. Und ich ihm dann auch zugesichert habe, okay, wir machen das bis 96 und habe dann ja auch durch 96 meine Olympischen Spiele geschaffen. Aber merkt dort auch, und das war für mich immer wichtig, diese Eindrücke, die man bei den Olympischen Spielen einfach auch bekommt, überfluten einen. Und im ganzen olympischen Dorf, das Ganze drumherum, wenn man das zum ersten Mal erlebt, sich dann zu fokussieren auf seinen Wettkampf, ist unheimlich schwierig. Mhm. Wir hatten da, glaube ich, ein gutes Team. Wir haben zwar eine schwere Gruppe gehabt mit früheren, späteren Olympiasieger Spanien und mit Jugoslawien und mit Russland, keine Frage, aber wir hätten, glaube ich, mit dem einen oder anderen mehr Erfahrung hätten wir da auch besser abschneiden können. Ähnlich wie die Jungs 2004. Ich glaube, so nah dran wie 2004 das Team an der Medaille war in den letzten Jahren schon lange keiner mehr.
Aber wenn wir jetzt gerade schon bei der Nationalmannschaft und Olympia und so ein bisschen vielleicht mal so einen aktuellen Stand raus zu arbeiten, jetzt steht ja die Olympia-Qualifikation an, ne, im Frühjahr. Also ja. Geschweige denn, also wenn sie denn wirklich stattfindet, Corona-bedingt, aber wir gehen jetzt mal davon aus. Wie ist denn deine Einschätzung dazu? Also die Gruppe, die Schwere von damals hast du ja gerade erwähnt, die Gruppe von diesem Olympia-Qualifikationsturnier ist ja jetzt auch nicht eine, die man so auf die leichte Schulter nimmt, wo man sagt, jo, das da ist ein vorderer Platz drin, per se erstmal. Wie siehst du das? Also mit der Möglichkeit, sich zu qualifizieren?
Also A, glaube ich, dass es stattfindet. Hoffe auch. Und es gibt keine einfachen Spiele mehr. Wenn man ja auch sieht, in dieser Olympia-Qualifikation, ich habe selber 96 eine in Berlin spielen müssen, es ist unheimlich schwer, die Anspannung ist unheimlich hoch, man hat jeden Tag dort ein Endspiel, man muss dem bewusst sein. Ich bin mir sicher, dass das deutsche Team jeden Tag, auch in jeder guten Verfassung, jeden schlagen kann. Selbst, natürlich sind die Favoriten Griechenland und Kroatien und auch Montenegro und auch mit den Russen und auch in Holland sind wahrscheinlich die Holländer auch nicht so einfach. Deswegen, es wird jeden Tag, es wird eine Herausforderung werden. Ich glaube, das Team, was gerade da zusammenwächst, ist ein sehr gutes Team. Das Potenzial haben die alle. Ich hoffe nur, und das ist, ich weiß, dass der Hagen ein guter Motivator auch ist und auch ein guter Trainer ist. Persönlich glaube ich nur, dass es unheimlich wichtig ist, auf den Punkt die Mannschaft das abrufen zu lassen und dass die nicht, Jürgen Klopp hat mal, oder sein Spruch ist ja ungefähr so sinngemäß, die Lust zu gewinnen muss halt größer sein als die Angst zu verlieren. Und wenn man nicht diese Leichtigkeit im Wasser hat, wenn man in das Spiel geht, zu wissen, ich kann das Ding jetzt gewinnen. Wie oft spielt Deutschland oder gibt es diese Spiele, dass man im dritten Viertel oder selbst im vierten Viertel noch mit einem Tor führt und es dann plötzlich aus der Hand geht. Dann geht der Ball Unterkante oder man schießt Überzahl nicht rein und man fragt sich ja nachher, warum. Und das ist so ein bisschen, dass man in diesen wirklich Schlüsselmomenten einfach dann diese Leichtigkeit, Leidenschaft nicht verliert und auch den Glauben nicht verliert. Ich persönlich glaube, dass das unheimlich viel Motivation ausmacht. Zu dem richtigen Zeitpunkt die Jungs an dem richtigen Hebel zu motivieren und die richtige, ja, zu pushen und jeden Einzelnen. Und meine Teamsport muss man sehr wahrscheinlich einen Marco Stamm anders motivieren als einen Chuck im Center oder als einen Moritz Schenkel im Tor. Und das wird der Hagen wissen. Ich hoffe, er holt sich links und rechts die Unterstützung dazu. Selbst wenn man jetzt ja Champions League so als Beispiel Fußball wiederum sieht. Wenn man die Spieler sieht, selbst ein Boateng oder die anderen, warum hat Bayern München die Champions League gewonnen? Wenn man dann hört, wie ein Flick die Ansprache gemacht hat in der Kabine, mit besonderen Momenten, auch wenn es sich so banal anhört, dass er die Frauen gefragt hat mit Grußbotschaften. Die Jungs im Fußball wissen, diese Knöpfe zu drücken, wissen, haben genau ihre Spieler analysiert, wissen, wie ich die auf, wenn die rausgehen, das abrufen zu können und arbeiten da sehr viel mit visuellen Sachen. Ich persönlich glaube, genau das ist der Weg, dass wir da viel zu wenig machen in der Mannschaft, dass es nicht nur reicht, eine normale Ansprache zu tätigen, sondern es müssen andere Reizimpulse dazukommen. Und dann schaffen die das auch, in so ein Turnier richtig reinzukommen, die nötige Lockerheit zu kriegen. Denn eins bin ich mir sicher, fit sind die Jungs. Auch die Erfahrung jetzt mit dem Austausch, mit immer diese Duelle mit Hannover und Spandau. Man ist da auf einem Weltniveau, wo man spielt in der deutschen Liga. Auch durch Champions League-Erfahrung. Die Erfahrung hat jeder Spieler, der dabei ist. Von daher bin ich sowieso ein optimistischer Mensch. Ich drücke die Daumen und ich hoffe, dass die es schaffen. Und es wäre für Deutschland nur mehr als positiv. Ich hoffe, dass sie danach sich auch so einen gewissen USP, und vielleicht erinnert sich der eine oder andere auch noch an mein Konzept und meine Art, was ich gesagt habe, wie die sich ein bisschen nach draußen hin vielleicht darstellen sollen. Dann kommt vielleicht auch ein etwas größerer Awareness dann dazu. Aber die Olympischen Spiele ist das Nonplusultra. Da müssen die Jungs sich qualifizieren. Hm. Und den Druck muss man denen auch geben, aber andersrum auch wiederum nehmen, dass sie die Freude und die Leidenschaft und die Lockerheit nicht verlieren. Und ich dann auch schon mal dem einen oder anderen, immer auch einem jüngeren Spieler mal gesagt, wenn ich so ein Beispiel sehe, der wird ausgewechselt und ist jetzt beleidigt, weil er ausgewechselt wird und winkt so ein bisschen ab, weil er von mir aus verschossen hat und der Trainer nimmt ihn raus. Wo ich ihm dann nachher auch gesagt habe, aber nimmt er dich raus, um dich zu schützen, weil du vielleicht auch eine Pause brauchst. Aber das andere, sei doch nicht jetzt irgendwie jetzt so eingeschnappt, dass du spielen willst, ist das richtige Zeichen. Aber jetzt denkt doch mal selber, wie viele Menschen da draußen, die irgendwo sitzen, würden das was dafür geben, jetzt an deiner Stelle im Wasser zu sein. Und selbst auch, natürlich ist es nicht schön, Zweiter zu werden dann in dem Moment, aber am Ende ist das Erlebnis steht doch viel größer und den Aufwand, den ich dafür betrieben habe, in dem Endspiel zu sein. Und am Ende muss einer gewinnen. Mhm. Das ist halt so. Und den Respekt gehört ja auch zum Sport, ist auch ein Wert, was man dann dem Gewinner einfach auch zollen muss. Aber bis dahin habe ich alles probiert.
Ja, dann, also ich nehme das jetzt mal so mit, nach dem Motto, körperlich und sportlich haben wir da wahrscheinlich weniger das Problem. Das Problem wird halt sein, die richtige Ansprache, die gezielte, die individuelle Ansprache wahrscheinlich auch an jeden Einzelnen, um halt das Maximum irgendwie rauskitzeln zu können. Also von daher, ich gehe auch mal davon aus, dass es stattfindet und drücke natürlich auch die Daumen. Ne? Alles andere wäre jetzt auch irgendwie bekloppt. Aber natürlich
ist halt... Der Vorteil sogar noch ist die Corona-Situation.
Ja, also...
Weil wenn ich sehe jetzt auch in Kroatien, in Montenegro oder in Griechenland, welche Probleme die dort haben, auch die Mannschaften haben, dass die Teams auseinanderfallen, die Liga nicht so gespielt wird, die sind Profis seit Jahren, die kennen das nicht anders. Und kommen dann plötzlich, jetzt haben sie eine Aufgabe, was für die nicht normal ist, so einen Zyklus zu haben, so einen Rhythmus zu haben, auf dem Niveau sich ständig messen zu können. Und jetzt kommen sie aber in so einem Turnier und müssen das auch plötzlich dann abrufen. Und ich glaube, dass das sogar ein Vorteil sein kann für die Deutschen.
Ja. Ja, stimmt. Die sind natürlich jetzt auch vielleicht trotz der Corona-Situation natürlich im Spielfluss, ne? Oder also mehr im Spielfluss und auf einem dementsprechenden hohen Niveau als andere Ligen wahrscheinlich, die jetzt vielleicht nur eingeschränkt oder gar nicht haben spielen können. Aber wie gesagt, dann sind wir da ja relativ optimistisch, was die Qualifikation im Frühjahr angeht. Dann
ist nichts anderes möglich.
Genau. Also wir haben jetzt persönlich sowieso wenig Einfluss drauf, aber wir drücken mal den Akteuren die Daumen. Also nennen wir es mal so.
Wie gesagt, die Diskussion, ob der 13., der 14., der 15. Spieler, wer das auch immer ist, die gab es immer wieder. Man redet nicht über die ersten 7 oder 9, man redet irgendwie immer ganz Wasserball Deutschland, was ja auch gut ist. Wir machen es in anderen Sportarten ja auch nicht, im Fußball. Sind wir auch auf einmal alle Bundestrainer, wenn es dann irgendwie bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften passiert. Am Ende muss einer die Entscheidung treffen. Das hat hier in dem Falle hat das Hagen Stamm zu tun. Und ob der jetzt einen Finn Schütze, den ich wirklich sehr, sehr viel Potenzial sehe, oder einen Schulz aus Potsdam oder ein Preuß mitkommt, muss dann der Trainer sehen, für welche Position er den sieht.
Ja, also vor allen Dingen, wie du sagst, wir sind dann irgendwie alle Bundestrainer vielleicht ein Stück weit und haben eine Meinung dazu, aber schlussendlich können es natürlich dann die betroffenen Personen viel, viel besser beurteilen, ne, den einen oder anderen halt zu nominieren oder halt auch nicht zu nominieren, weil ich sie halt tagtäglich, oder was heißt tagtäglich, also regelmäßiger im Training sehe, als die Leute, die sich dann von extern irgendwie eine Meinung meinen zu bilden.
Und ich gerade glaube ich, da braucht auch, müssen wir uns alle vielleicht auch mal dann vielleicht die Faust in die Tasche nehmen und sagen, eher die Mannschaft und auch drumherum das Umfeld mehr zu unterstützen und anstatt ständig eventuell zu diskutieren, warum haben wir den nicht mitgenommen oder den, oder ich würde so machen, der macht, warum, also das ist immer kritisch zu sehen. Ich glaube, die Mannschaft braucht einfach auch den Support von Rest Wasserball Deutschland und auch den Zuspruch und nur so, da profitieren wir alle von. Und das ist ja das Thema, dass man das dann irgendwann erkennt. Und ich habe Glück gehabt, warum ich so optimistisch bin, wenn ich meine Eltern nicht hatte, hätte meine Mutter, die hat mich immer geprägt in dem Sinne und immer motiviert. Und wenn wir, du weißt es selber als Vater, wenn du nicht wärst, wer würde deine Kinder sonst zum Sport bringen oder hätte die dorthin geführt? Und genau diesen Zuspruch brauchen wir auch von den restlichen Leuten. Auch das Team auf jeden Fall.
Naja, es macht ja sich auch, macht wenig Sinn, sich jetzt, sage ich mal, damit zu beschäftigen, mit diesen Diskussionen, warum, wieso, weshalb der eine fährt und der andere nicht, sondern halt dann wirklich sich mit der Tatsache mehr oder weniger anzufreunden und abzufinden, als derjenige, der es eh nicht beeinflussen kann. Und dann die 13 oder 14, die dann fahren, dann wirklich auch maximal zu unterstützen. Ne? Also alles andere hat ja überhaupt keinen Sinn. Ja, dann danke ich dir auf jeden Fall für die Zeit. War sehr, sehr spannend. Ich hoffe für die Zuhörer auch. Hoffe, wir haben wieder viele, viele Insights geliefert. Sowohl als auch aus der Vergangenheit, als aber natürlich auch für die Zukunft. Den Vereinen vielleicht so die eine oder andere Idee gegeben, wie sie vielleicht dann doch sich als Verein oder als Mannschaftssportler ein bisschen attraktiver darstellen können. Genau, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für die Zeit. Ich hoffe, es war für dich auch interessant und nett im Podcast.
Auf jeden Fall. Ich sage da auch großes Dankeschön. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass das so ein bisschen nach draußen in der Community richtig rüberkommt, dass es einfach auch wir so eine tolle Sportart haben, dass wir da auch alle irgendwo ja, motiviert sind, dem was mitzugeben und nicht aufzugeben, sondern wirklich dann den Gegebenheiten, die wir haben, ob es Trainingsflächen sind oder andere Möglichkeiten, zu sagen, hey, wir haben die geilste Sportart der Welt. Wir müssen gucken, dass wir es irgendwie über den Berg kriegen und einfach für die Zukunft weiter ausbauen. Wir werden keine Profisportart werden. Wir müssen uns auf unsere Tugenden besinnen und sagen, okay, wo wir uns da einen ansiedeln müssen. Das wird in der Zukunft wichtig sein.
Da müssen wir den geilsten Sport jetzt nur noch geil an die Menschen bringen.
Ich kann nur sagen, ich habe da sehr, sehr viel jetzt mit 51 Jahren rausgenommen. Und wenn ich die Jungs sehe, auch meine Anekdoten von der Nationalmannschaft oder mit Spandau oder mit der Jugend, da, wenn ich die, werden immer wieder gerne hochgeholt und wir erzählen die uns immer wieder gerne. Und das ist auch geprägt.
Ja, das stimmt. Das geht mir ähnlich. Also von daher, die Erfahrung, egal auf welchem Niveau, kann ich bestätigen. Sehr schön. Okay, dann danke ich dir, wie gesagt. Wünsche dir ein schönes Wochenende und hoffe, wir sehen uns dann demnächst irgendwann mal wieder persönlich.
Sehr gerne.
Dir auch. Also, bis dann. Danke. Ciao. Tschüss.
So schnell vergehen knapp 75 Minuten. Ich hoffe, es waren viele, viele spannende Insights dabei, sowohl aus der Vergangenheit als vielleicht auch fachlich im Thema Öffentlichkeitsarbeit und Marketing. Ja, für den einen oder anderen, der vielleicht noch die eine oder andere Frage an den Dirk hat, der kann natürlich auch gerne über die ganzen Social Media Kanäle und über die Webseite und über die Facebook Seite jederzeit die Kommentare hinterlassen und eventuell noch weitere Fragen stellen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, mir hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid auch in 14 Tagen wieder dabei. In der Zwischenzeit, wie immer, auch der Aufruf und der Hinweis auf die dazugehörige Facebook-Fanseite. Viel Spaß! Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, tschüss aus Hannover.